Vater hatte 13 Geschwister, ich und Mutter hatte einige Geschwister. Es war einfach, die Familien waren größer zur Regel. Und so war es bei uns. Wir hatten immer einen sehr großen Tisch, also es war eine sehr große Familie. Nicht? Meine Eltern, unsere Oma, es war die Mutter von meiner Mutter. Ja, Vater war da, dann waren Vaters Geschwister noch zum Teil im Haus. Also ich weiß noch, dass ich bei zweien noch Kerzen tragen durfte zur Hochzeit. Und eine Tante, die war, ja, war älter als wir, aber wuchs mit uns noch auf. Nicht? Also sie war 13 Jahre älter, als ich es war. Und meine Schwester war ja noch 2 Jahre älter. Also das war so unsere Elisabeth. Und ja, es waren alles in unserer Kindheit einfach sehr schöne Erlebnisse. Ne? Ja, Verlobung, meine Tante verlobte sich, war ja noch wirklich ein Kind. Durfte als Kind auch schon mithopsen und tanzen. Ne? Und so waren die Familien, die auch wurden zum Teil ja auch groß, wo eine große Familie war. Ne? Wir hatten so einen Gotten von Landwirtschaften, 30, 35 Morgen und hatten einen Kohlenhandel dabei. Und da sind wir so aufgewachsen, viel Platz zum Spielen und viel Acker, wo man laufen konnte, einen großen Hofplatz. War wunderbar zum Ballspielen und für viele Gelegenheiten. Die Oma gehörte zur Familie, das war alles eins. Wir schliefen zusammen. Wenn man 2, 3 Jahre, dann kam das nächste Geschwisterchen und dann musste wieder Platz geschaffen werden. Bei der Tante wurde geschlafen, bei Oma habe ich sehr lange geschlafen, bis sie starb, war ich 16. So waren wir einfach das Mittelpunkt in der Familie. Ne? Und Oma hatte früher auch gerne nach draußen gehen, auf dem Acker und später ja, Kinder verwahren. Und wie gesagt, sie stopfte später, als sie nicht mehr so laufen konnte, nicht mehr so gut, hat sich damit beschäftigt, aber sie war immer tätig oder schon wieder für den nächsten Tag das Gemüse vorbereiten. Nicht? Wir hatten ja alles selber, hatten einen großen Gemüsegarten, großen Blumengarten. Das war, mein Vater liebte ganz besonders auch die Blumen und das war einfach so diese Freizeitbeschäftigung, Blumenpflege und Garten, das gehörte mit dazu. Ja, also es war ein wunderschönes Kinderreich, wo wir aufgewachsen sind, weil wir einfach auch so viel Platz hatten und so viele Möglichkeiten. Und unter uns, wir waren zu vielen Geschwistern, deswegen kam Langeweile gar nicht auf. Spielsachen, die fertigten wir uns ja zum großen Teil selber an, außer eine Puppe hatten wir kaum Spielsachen und einen Puppenwagen. Und Kaufladen, das wurde selber zusammengesucht und es wurde verkauft und so waren viele, und wir haben vieles nachgespielt, das Leben wurde nachgespielt zum Teil, ne? Da, wenn wir Prozession mitgegangen waren, da wir schon so etwas älter waren, dann haben wir das am Nachmittag nochmal extra gespielt, dann haben wir uns am Altar aufgebaut und so wurde ganz vieles nachgespielt, was wir erlebten. Nicht? Oder auch ein großer Sandhaufen gehörte mit zu unserem Spiel. Da wurde dann Kuchen gebacken und Blumen, denen wurden die Köpfe abgezupft, wenn Mutter es gerade nicht sah. Das war dann die Verzierung für Torte und so weiter. Das waren einfach, diese Möglichkeiten gab es ja genug. Nicht? Ja, unser Papa unterstützte auch vieles noch. Wenn was kaputt ging oder was, dann repariert er das sofort. Also das war immer sehr hilfreich. Wir konnten da mit jedem Problem hinkommen. Ich war ja auch fast immer zu Hause, war selbstständig und hatte immer zu tun. Ja, wenn bei uns so sonntagsnachmittags, ist ja wie das üblich ist, früher mindestens auf dem Land, denn die hatten sie Kohle gekauft oder sich eine Karre, sonntags kam sie zum Bezahlen und dann hatten sie Zeit. Ne? Und wir Kinder wurden ja auch manchmal rausgeschickt und hieß dann auch, spielt man schön draußen, wenn es nicht, aber manches Mal hat man auch gesessen und gehört und meistens wurden Kriegserlebnisse erzählt. Ne? von dem Weltkrieg waren sie alle noch voll. Als junge Leute waren sie 4 Jahre im Weltkrieg gewesen. Ne? Ja. In der Zeit, ne, wo wir klein waren, noch als Kinder, ne, 33, gerade frisch Schulkinder geworden. Ne? Und das trug sich ja auch erst in einem Familien. Ne? Hat man das erlebt, das Radio wurde angemacht. Das war für meine Oma war das auch eine wunderschöne Unterhaltung, weil sie reparierte Wäsche und so. Und dann hatten wir ein sehr schönes, großes Radio, was sogar mit Lautsprecher konnte man hören, nicht? Also mit Platten einlegen. Das war schon ein sehr neues, großes Gerät. Und die Übertragungen waren schön laut und verständlich. Und dann hörte Oma sich so gerne Radio an. Ob das Musik oder Berichte. Und auch wenn dann so Versammlungen waren unserer Führung. Keiner wusste ja recht, was da mal von werden würde oder was die alles vorhatten. Die kannten wir ja nicht, nicht? Nur also ein bisschen mit Misstrauen, wohl von Anfang an. Von meinen Eltern zumindest. Nicht? Also die waren ja teils ahnungslos und doch war so ein bisschen Misstrauen, weil so verschiedene Sachen, die gefielen uns nicht so sehr, vor allen Dingen so den Älteren. Menschen nicht, nicht? Und die schon ein bisschen mehr Durchblick hatten als wir Kinder, ne? Nicht? Und ich weiß, Oma, die dann oft, wenn dann Goebbels redete oder Hitler, und es war ja dann ein wahnsinniges Klatschen und Geschrei, als wenn eine halbe Welt da gestanden hätte zum Zujubeln, nicht? Und da hat man ja erst später gewusst, dass das vorprogrammiert war und es dann gewisse Leute da, die dann genug klatschten und Beifall liefen. Ne? Ja, dann sagt sie Mama, mein Gott, was gibt's nicht alles, nicht? Das war sowas, ja, sowas nie da gewesen ist. Ne? Ja, und das waren so die Anfänge, nicht? Dies mit Hitlerjugend und BDM und das ging ja noch, aber viele Eltern standen ja nicht dahinter. Dieser Nationalsozialismus war, er war kirchenfeindlich und fremdenfeindlich, einfach Juden ja auch, ne? Und das passt überhaupt nicht mit unserem christlichen Denken zusammen, nicht? Also es war eine Antipathie im Großen und Ganzen gegen auch diese Gruppierungen, wo wir Jugendliche mitmachen mussten, HJ oder beziehungsweise Jungmädchen und nachher BDM, das fing ja erst mit 10 Jahren an. Und dann nachher BDM mit 14. Da hatten wir einfach Glück, dass wir unsere Lehrerin, das war eine junge Frau aus dem Ruhrgebiet, und die war sehr patent und auch freundlich, sprach mit den Eltern und die hielt auch den BDM-Unterricht. Also Unterricht oder Treffen war die dabei. Und die bot uns dann auch an, wer Lust hatte, konnte Flöte spielen lernen und da habe ich mich auch sofort gemeldet. Und das war dann auch richtig schön. Also wir haben dann Flöte spielen gelernt und dann, wenn besondere Anlässe waren, so zum Beispiel, das war ja BSA, gab es ja auch für die Frauenvereinigung in der Frauenschaft. Und dann wurde eine Adventsfeier für gemacht und wir mussten dann Flöte spielen und erlebten aber auch die Feier ein bisschen mit. Das war dann auch ein schönes Ereignis. Ne? Oder wir hatten da in einer Gaststätte oben hatten wir unseren Raum. Da waren später unten die Kriegsgefangenen drin. Da haben wir dann unsere Gruppenstunden und da wurde gebastelt. Und das war mal ganz was anderes. Wir mussten nicht nur marschieren und Arme hoch und immer dieses Heil. Das war ja, alles hatte weiße Hemden an, schwarze Röcke oder blaue. Ne? Hatte sowas mit Gemeinschaft zu tun und Kameradschaft oft. Ne? Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das manchen begeistert hat. Ne? Und war ja auch alles harmlos. Nur eben, es ging eben darauf hin, nicht? Diese Kriegsspiele oder dieses Drill, nicht? Das war alles schon irgendwie so vorprogrammiert, nicht? Alles nach, ja, das stimmt wohl, ne? Und Weihnachten wurden ja Geschenke gepackt für kinderreiche Familien, nicht? Und diese, ja, es wurden auch ein paar Sachen gekauft, was durch Spenden reingekommen war. Aber vieles, was selbst gebastelt war, Puppen für unsere heutigen Belange wäre das zu bange werden, diese Puppen oft. Aber damals, wo es so gar kein Spielzeug war und einfach dieses Überbringen vom Winterhilfswerk war das dann nicht. Keiner soll hungern, keiner soll frieren. Das waren auch, ich würde sagen, die ersten Sachen, wo Leute mitgelockt wurden, nicht, was sich verbessert hatte gegen vorher. Da wurde an große arme Familien gedacht. Vor allem im Kinderreich waren ja ganz viele Autobahnen gebaut und da konnten Leute beschäftigt werden. Es waren viele arbeitslos vom Krieg. Ja, das war auf der Synaide, waren ja ein großes Lager, wo dann die Leute drin schliefen und die dann für Autobahnen aus überall herkamen, aus Deutschland.
Die wurden ja dienstverpflichtet. Also die haben aus schlecht bewirtschafteten Gebieten, die Leute hatten keine Arbeit dort, ne? Und die wurden dann hierher beordert, zum Autobahnbau. Ne?
Ja.
Ja, aber dies gab es auch, aber auch Zivile.
Dies,
ne?
Waren Zivile, ne? Also ich habe die kennengelernt.
Die kamen dann in Baracken, wurden die dann untergebracht, ne? Fertig. Ne?
Als Kind weiß ich nur noch, die kam Karneval nach uns, kamen dann auf einmal so drei erwachsene Männer, schon älteren Alter, also keine ganz Jungen mehr, ne? Und die tanzten und turnten was vor und bettelten dann anschließend um Wurst. Nicht? Und ich weiß noch, dass sie dann eine Mettwurst kriegten, nicht? Und da hatten sie so einen richtig auf dem Rücken hängen, hatten sie schon einige Würste sich gebettelt, was für ihre, hatten sie das so als Zusatz, nicht? Gut, Karneval war, ne? Da waren wir noch Kinder, nicht? Da kann ich mich schon dran erinnern. Echt wach werden, so das. Ja, das war, ich kann mich eigentlich besonders an 38 erinnern, wie die Juden angegriffen wurden und wie dieses Munkeln bei uns in der Schule, also es wurde ja gar nicht drüber gesprochen, nur leise. Oh, ich habe gehört, die sind in Neunkirchen, sie haben sie die Kirche, ne, von den Juden
gebogen.
Ist in Flammen aufgegangen heute Nacht. Wir hatten ja gesehen, dass ein Feuer war, rot am Himmel. Und dann hieß es, ja, und dann in Gütersloh sind so viele Geschäfte alle kaputt. Ne? Wir hatten ja gerade noch einen neuen Schreibtisch gekriegt und wir hatten so ein großes Bürogeschäft in Gütersloh und Daltrup. Das kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass mein Vater, also, die waren dann kurz drauf in Gütersloh gewesen, wo sie erzählt bekommen hatten, wie sie da die Sachen durchs Fenster geworfen hatten auf der Straße. Ne? Die wurden ja so richtig rausgeworfen, kann man nur sagen, und einfach was kaputt gemacht. Es wurde was zerstört und kaputt gemacht. Ne? Das war einfach, sowas hat es überhaupt nicht gegeben. Die Juden hatten allgemein einen Ruf, ob Neid oder, weil man wusste, die Juden, die sind clever, die sind fast alle reich. Große Läden oder vor allen Dingen auch Schmuck oder alles diese, das waren Juden. Auch meine Großmutter, die hatten einen großen Hof. Und wenn sie das so erzählte, nicht hassgemäß, aber sie erzählte das dann einfach auch so, dann ist sie abgebrannt und der Vater war auch Einzelkind und war sehr jung gewesen, noch als er den Hof übernahm. Er hat sich dann von Juden Geld geliehen. Und dann hat er das nicht zurückzahlen können hinterher. Und der Jude hatte hinterher gefasst hinter den Hof. Nicht? Also das waren so 300 Morgen, wo sie geboren waren. Ne? War ein großer Hof. Und dann erzählte sie das auch immer so. Und der Jude, der hat da hinterher gepackt. Ne? Die Juden hatten ja alle Geld. Und die war auch als Mädchen dann später in Familien, wo sie Haushälterin war oder als Helferin oder viel in jüdischen Familien, die sich das leisten konnten, auch ein Dienstmädchen zu haben. Ne? Sie haben nie Negatives darüber gesagt, aber wohl immer, wie ich dann ein bisschen aussah. Anders. Die hatten mehr Geld, die waren clever, die konnten alles, die machten Geschäfte vor allen Dingen, ne? Und wussten auch Geschäfte zu machen. Und das sind einfach was in Anhing, so ein bisschen.
Und dann kam der Neid.
Ja, kam der Neid. Ne? Deswegen hat es das eben auch noch etwas den Nazis erleichtert. Ne? Diese allgemeine Denkweise über Juden oder ich kann mich erinnern als Jungmädchen, dass so ein Song, das war dann so dahin, hat sich kein Kind was bei gedacht, ne? Da kam ein Jud ins Land mit Ripskarton und Band. Da dachten alle Leute, die Cholera käme ins Land. Das wurde gesungen, so oft, ne? So, ohne dass einer wusste, was ist ein Jude oder was ist, ne? Was ist die Cholera? Sicher was Quatsch, nicht? Aber das war einfach so, dass man das so auch außer den Nazis. Und Neid spielt ja auch eine Rolle im Leben, ne? Wenn es um Geld geht oder um Vermögen oder was, wer nun besser was versteht davon. Und das wird ja nicht immer als Tüchtigkeit gesehen, sondern manchmal auch, oder oh, der kann das.
Der hat das verstanden, Herr Goebbels, das muss man da.
Ja,
und der die Leute faszinieren konnte. Ne?
Auch die Reden, wenn Goebbels redete, ne? Er macht ja immer. Ja, der machte das Reich noch viel größer, als es war. Einfach dieses, was wir. Und dieser unwahrscheinliche Zujubeln, was so durchs Radio klang, als wenn ihm alle zugejubelt hätten. Ne? Und das war das Oma, mein Gott, hat. Sie hat immer gestaunt, ne? Dass sie so begeistert waren und dass sie so ein. Anklang fanden, nicht? Und das war, wir haben das nur so eben als Kinder empfunden. Es ist ja auch irritierend gewesen, nicht? Weil es erst für den Armen, für den, die es nötig haben.
Ja, WAW, nicht? Winterhilfswerk.
Winterhilfswerk, nicht? Mhm. Und das waren einfach, weil auch Not genug war im Land, war das schon eine gute Sache.
Ja, das braucht Zustimmung.
Genau. Und das Erwachen, das kam ja erst wie viel später. Ne? Das erste war vielleicht der Kampf gegen Juden, dass das so. Ja, aber das war einfach so, irgendwie war man ja selber stolz mit, nicht? Das war Deutschland.
Ja,
ne? Deutschland oder wie auch so dieser Slogan, keiner soll hungern. Und keiner frieren, nicht? Winterhilfswerk wurde aufgebaut und
die Wehrmacht wurde aufgebaut.
Ja, und wir haben Gedichte gelernt in der Schule, ne? Zu Weihnachten und das weißt du sicher auch noch, Helmut, wie wir dann nach Wiedenbrück mussten oder in der Gütersloh, da kam die alte Garde vorbei und wir mussten an der Straße Spalier stehen und das waren deutsche aus den oberen Rängen, die da vorbeifuhren. Wir hatten dann schon einen halben Tag auf dem Sportplatz verbracht, um da an der Straße Spalier zu stehen und Heil rufen. Ne? Es war Großdeutschland. Das war ganz im Anfang des Krieges, ja. Und dann hatten sie so als Spott zwei Betten mit irgendwo aufgestellt. In einem lag Churchill drin und in dem anderen.
Ja, so Karikaturen, ja.
Ja, als Karikaturen. Mhm. Ne? Also, das war abstößig, aber nicht, also sie wurden als Spott dargestellt. Ne? Nein, mit der Partei hat er gar nichts im Sinn. Also, da kann ich mich an eine Episode erinnern. Mein Vater war auch angesprochen worden, nicht? Hier von wegen, du musst doch. Auch in der Partei und wer wusste, was eine Partei war damals. Aber dann war er sonntags morgens, nach dem Gottesdienst waren sie dann im Klosterdorf, in einer Gaststätte, da war Versammlung. Und er kam nur wieder nach kurzer Zeit und dann fasste er in seine Rocktasche und warf eine Armbinde auf den Tisch. Und dann sagt er, nein, Mama, verbrenn sie, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich, sagt er da. Und dann warf er die SA-Binde auf den Tisch. Also das weiß ich noch, ich habe dann geguckt, was ist das? Ja, Haken, Kreuz drauf. Und meine Mutter dann, ich, ja, dann schmeckst du Butzenfüller. Also das, wo man von Partei, man hörte im Haus und die negative Einstellung, der Eltern. Ne? Vor allen Dingen, das war auch schon durchgedrungen, diese Judenhass, ja, und Antichristen. Das war auch schon durch den einen oder anderen laut geworden und da waren meine Eltern sehr allergisch und Also das kann keinen Bestand haben. Ne? Oder aber vieles wurde ja einfach so unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit, also aus Angst. Nicht? Also keiner wagte laut was zu sagen, weil im Grunde Angst hatten. Nicht? Meine Mutter, wenn die mal ein bisschen offen wurde, dass dann, wo ich vorhin diese junge Lehrerin da, nicht, war eine liebe Frau, die sagte immer, Frau ist doch geil. Seien Sie vorsichtig, sagen Sie sowas nicht laut. Aber es war immer so, jeder hatte Angst, oh Gott, ja, das wurde Angst gemacht, weil man ja auch dann hörte, da haben sie einen geholt oder da haben sie einen geholt. Das hörte man schon. Nicht? Und da war einfach eine gewisse Angst da. Ne? Ach ja, mit Angst kann sich ja viel machen. Ne? Aber es war ja auch oft so durch Verbindungen, nicht? Wo dann wurde was im Stillen mal so erzählt. Ne? Denn da hatte ein Bekannter, ja, da hast du mal mit zu tun, und der hatte einen Bruder, der war bei der SS. Ne? Da wurde dann noch ein bisschen leiser gemunkelt. Ne? Die wussten ja noch mehr. Ja. Das kann man zwar heute nicht so begreifen, aber so aus der, wie das gekommen ist, einfach kann ich es schon begreifen. Wir sind alle nicht, und heute sagt man so viel, mein Gott, ja, das hätte er doch, ich habe da doch merken müssen, das hätte er da merken müssen. Das sagt man so, merken müssen, merkt manch einer was. Aber die Angst hält ja viele in Schach, ne? Da war es ja auch so, wenn ein Lehrer, der Beamter war und das nicht machte, der wurde abgesetzt oder entlassen. Ne, da mussten sie mit rechnen, verloren sie ihren Posten. Ne, da muss man immer so ein bisschen den Zwang hintersehen, ne? Wenn du so abhängig bist dann wurden sie an die Front geschickt. Und da hatte jeder Angst vor, jeder mochte gerne sein, wollte sein Leben dann retten. Ne? Und das meine ich auch, das hat manchen den Mund verschlossen, die waren zwar nicht einverstanden, aber ja. Diese Vergasungen, das hat keiner gewusst. Aber dass die wegkamen ins Arbeitslager.
Die waren da verschwunden, worden. Wo die, ja, oder wo die blieben, das wusste ja keiner.
Es war wohl die Angst da, aber es wurde ja gesagt,
gemunkelt wurde.
Im Arbeitslager. Ne? Und es war schon, also dass da irgendwas Schlimmes passierte, das ahnt schon mancher, ne? Muss man schon sagen. Ich kann mich ja auch schmalen Ströer, da kann ich mich dran erinnern, dass da einfach im Fenster was bunt gemalt war und ist das drin stand, Vorsicht, Jugendfreund. Weil die auch behilflich waren, ne, halfen der Familie so gut sie konnten und die wurden schon öffentlich. Aber das war nicht nur da, das war auch an anderen Stellen, wo man das hörte, ne, oh, da ist einer, ne. Also ich bewundere heute, muss ich schon sagen, auch die manchen, die Juden versteckt haben und haben dann ein paar Jahre mit unter einem Dach gelebt. Also ich kann ich wirklich nur bewundern. Was auch der alte Schmalspör war, auch ein Erdaniger. War unser Schuhmacher auch, da sind wir auch hingegangen. Also uns hat das nicht gestört, das weiß ich. Meine Eltern auch nicht, die haben auch dadurch, und die wussten ja auch, dass das nicht in Ordnung war da, aber was sollen die denn tun? Ne? Muss man ja einfach mal sehen. Die wurden, wenn sie ein bisschen laut gesagt hätten, wären sie an einem Tag abgeholt worden. Ne?
Ja, das war lebensgefährlich.
Nicht? Da gehört dann einfach mehr dazu. Nutze jemanden oder möchtest du deine Familie retten, nicht? Und da bleiben, ne? Denn jeder denkt dann auch an Kinder und an. Als dann der Krieg kam, 39, im September 39. Wir hatten bei uns gegenüber ein großes abgeholztes Wäldchen und da waren unwahrscheinlich viele Brombeersträucher und es war jeden Nachmittag was voll drin. Die kamen aus Gütersloh mit Fahrrädern und auch so aus der Umgegend und Eimerchen am Fahrrad hängen und pflückten da Brombeeren für Marmelade und wir selber auch, haben auch gepflückt. Und weil das einfach eine donnertolle Frucht war, die wir noch nicht im Garten hatten. Ne? Und dann hieß es, Kriegserklärung. Vorher hatten wir das schon erlebt, wie Österreichs zu uns kam, Nick Österreich kehrt heim ins Reich. Und dann wurde dann gewünscht, dass alle vor allen Dingen auch den Geschäft hatten, dass die Fahnen hissten. Und dann, ich weiß, als Mutter noch Stoff geholt und hat eine Fahne genäht. Die wurde dann oben ins Fenster gehangen, nicht? Eine Deutschlandfahne, ja. Und dann war ja die Jugoslawien gewesen, beziehungsweise die Tschechei, kam auch noch heim ins Reich und alles klappte. Und dann mit Polen, das klappte nicht. Danzig wollte man wohl alles wiederholen und das ging nicht. Also ich auf jeden Fall nicht freiwillig hergeben. Ne? Und ja, und dann war der erste Gedanke war, ich war von meiner Tante der Freund, der war bei uns auf dem Hof als Knecht gewesen. Der war gerade in Ostpreußen und macht seine 2 Jahre Wehrdienst, jawohl, ja. Der wurde eingezogen und das war ja immer 2 Jahre und da brach der Krieg aus und dann Tante Lisbeth war so untröstlich, dass der jetzt gerade da oben lag, wo das in Polen losging. Und das war dann der erste, ja, da lief den ganzen Tag so ein kleiner Empfänger hatten wir da, der dann angemacht wurde und dann immer nicht, Achtung, Achtung, hatte ich Nachrichten, sagten sie nicht.
Sondermeldung,
ja. Genau, dann kamen so nach und nach diese Berichte und ja, und bei uns weiß ich dann, Vater hatte einen Einstellungsbefehl, also für die Wehrmacht. Am dritten Mobilmachungstag musste er sich stellen. Ja, und dann ging das los. Erst als der Krieg anfing, alle Leute dachten dann schnell, jetzt wird alles knapp. Jetzt gibt es vielleicht dies nicht mehr. Vor allen Dingen, weil die aus dem Ersten Weltkrieg ja auch vieles kannten. Nicht, dass das alles nicht so gewesen war. Ne? Ich weiß, dass Vater zu uns sagte, wenn ihr einkauft, holt Waschpulver. Ein bisschen reichlich, nicht, weil wir ja vom Kohlenhandel her so viel schmutzige Wäsche und da war immer viel Verbrauch an Seife, das wird knapp, habe ich gehört. Ne? Dann war der 1. September, als dann dieser Krieg anfing, da war morgens bei uns, ging das Fahren los, bis Bauern kamen mit Pferd und Wagen und wollten alle Kohlen holen. Also der Hof bei uns, Vater musste weg, da gab es jetzt kein Pardon, er musste sich stellen am dritten Tag. Und der Hof war voll von Kundschaft. Wie eine Mutter fuhr vom Hof runter. Wir hatten so ein Bettchen schnüber und hat Vater nach Westerwehe gebracht, wo er sich melden muss. Und brachte Vater weg. Und der Hof war voll von Kunden. Also wir hatten eine große Remise und die war sehr gefüllt. Alle möglichen Sorten, das war ja so, alle hatten Ofen, Dauerbrandofen, alles hatte eine extra Funktion. Jeder,
das waren Hamsterkäufe.
Ja, das wurde.
Das war ein allgemeiner Begriff.
Bedeckte sich schnell ein für irgendeinen Notbedarf. Meine Tante kam her und sagte, ich habe das vorne schnell noch Kohlen in eine Scheune gepackt, dass wir selber was für einen Ofen behalten. Der Hof war leer. Er war einfach leer. Nur große Stück Kohle lag noch ein bisschen da. Mein Vater, wir hatten das große Glück, dass Vater nur 3 Tage weg war und er kam wieder. Wir mussten Pferdetransport mitmachen. Und dann wurde er nach Haus entlassen und er hat auch nicht wieder weggebrochen. Er hatte den ganzen Ersten Weltkrieg erlebt. Die haben natürlich auch reklamiert, weil wir auch das Geschäft hatten und die Landwirtschaft. Und dann ist er auch der nicht mehr weg müssen. Was noch geworden wäre, weiß man ja nicht. Aber er hat, wie gesagt, den Krieg ist er zu Hause gewesen. Ne? Das war unser großes, für uns persönlich. Ne?
Großes Glück.
Ja, das war großes Glück. Ne? Denn man hat ja erlebt, dass aus der Verwandtschaft, vor allen Dingen die Jüngeren, nicht, das waren ja gerade so die Jahrgänge, die da so 25, 30 bis 40, ne? Und ja, mein Vater war ja nun schon 50 und es war dann doch schon also nicht mehr so schnell, dass sie die holten, wenn sie nicht eine Funktion gehabt hätten und waren höher, welches. Und dann wurde es ja immer, also wir haben es eigentlich durch die Jahre so erlebt, dann wurde dieser eingezogen, mussten weg, immer jünger, immer jünger, immer jünger, nicht. was als damals die Deutsche hatte jetzt nicht Nichtangriffspakt mit Russland geschlossen und dann marschierten sie auf einmal in Russland rein. Ich weiß, da war ein Kunde bei uns, der saß da so, der sagte dann so ganz treu, ja, die Deutschen sind sehr dürftig, aber das fällt, was sie sich da jetzt vorgenommen hat, doch auch zu Opa kaputt. Und das war's ja, hatten ja wirklich den Knick gebrochen. Im Westen nicht, hatten sie alles so überrannt, fertig, die kleinen Staaten, alle in Griechenland waren sie, oben waren sie, überall nicht, war Sieg und Deutschland war Sieger. Aber Russland, in Russland sind sie auch verblutet, nicht? Dann der kalte Winter kam da, ne? Oder die da wieder kamen mit erfrorenen Füßen und es war ja schrecklich, es war schrecklich. Und die vielen, vielen, die Vermissten und die, ach Gott, ja. Ja, und dann unsere Brüder waren ja auch noch kleiner alles, bis unser Ältester, das war schon, so als der Krieg zu Ende ging, da hatte er eine Berufung, er war 29 Jahre, nicht, und bis Jahrgang 28, 29 war wirklich das allerletzte. Ne? Und er war noch ein kleiner Knirps, war wirklich ein Kind und hat mit dem Kinderfahrrad ist er losgeschoben. Aber er ist nur bis zur nächsten Brücke auf der Güdersloher Straße gekommen. Da hat ihr Sturm, die Brücken bewachten da, nicht? Die haben ihn zurückgeschickt. Meine Mutter weinte so und sagte mir, mein Gott, die Engländer sind doch auch gar nicht mehr so weit. Und dann war ein Fremder auf dem Hof, der sagte mir, sie müssen das Kind wegschicken, sie müssen ihn schicken, es kostet den Kopf. Es kostet den Kopf. Das war die Mutter, weinte und Reinhold weinte und fuhr vom Hof. Und dann war so eine Viertelstunde, kam er wieder. Und da hatten sie noch auf bei Kotokrax hinter der Gaststätte, hatten sie gesagt, komm, was wollt ihr noch hier? Die sind ja schon hinten auf der Autobahn, die Amerikaner und ne, ab nach Hause hin. Ne? Und ja, ne? Also Amerikaner war man ja gar nicht bange vor, ne? Nicht noch weg zum Schießen. Ne? Zumal ja auch die Nachrichten kamen einfach nicht aus allen Verwandtschaft. Ich weiß, den letzten Sommer waren ein Vetter und der zweitletzte Sommer war es, die bei uns bei der Ernte halfen, die hatten Urlaub nicht bekommen. Ein Vetter und ein Unteronkel. Und die dann sagten, oh, wenn uns gesagt würde, ihr braucht heute nicht jetzt wieder zur Wehrmacht zurück, ihr müsst aber zu Fuß nach Haus gehen, nach Affenwedde oder nach Bexavier oder was, oder nach Delbrück, sofort würde ich mich auf den Weg machen. Also diese, und beide sind so gefallen. Das war einer in Russland vermisst, erst und dann kam die Nachricht und der andere ist auch in Russland vermisst. Ne? Die letzten Jahre haben ja noch unwahrscheinlich viel Opfer gefordert. Das war einfach schrecklich, ja. Wir hatten ja auch einen russischen Kriegsgefangenen immer gehabt, schon die letzten Jahre, sehr unterschiedlich. Mit einem Bauern mussten wir uns teilen, immer für 3 Tage. Also 3 Tage dahin, 3 Tage kam er zu uns. Der eine war ein gelernter Polsterer, der hat uns noch ein Sofa aufgearbeitet, wunderbar. Und der andere war ein russischer Arbeiter, der war aber ganz bei uns und der war auch bis zuletzt da. Und das war eine gute Hilfe, weil wir hatten vorher immer eine Hilfe gehabt und die wurden alle eingezogen. Das waren junge Leute, die mussten alle weg. Ja, da hat man eben die Kriegsgefangenen. Und die waren auch noch da, als der Amerikaner kam. Im Krieg nach und nach wurde es ja immer schwieriger, denke auch mit der Versorgung, Essversorgung. Ja. Ne? Sonst hier, wir auf dem Land, hatten ja noch keine
Not.
Ne? Nein, nicht. Mhm. Nur eben die Bombenangriffe wurden mehr und da zitterte uns schon manches Mal, wenn dann Alarm kam. damals zur Handelsschule in Gütersloh und war, da waren schon Angriffe gewesen, aber die Schule war unbeschädigt. Ja, das letzte Kriegsjahr war ich dann schon angestellt als Lehrling in einer Seidenfabrik, im Büro. Das wurde da alles vom Arbeitsamt bestimmt. Man wurde zugewiesen, man konnte sich selber nicht die Stelle aussuchen. Ne? Und die musste man dann annehmen. Und dann aber immer diese Angriffe. Und wir hatten damals die Anweisung, dass wir, wenn Fliegeralarm war, konnten wir nach Hause fahren. Nicht? Die hatten einen großen Bunker, wo man Luftschutzbunker, musste alles in Luftschutzbunker. Ja, aber wir durften auch nach Hause fahren. Wir mussten nur 10 Minuten nach Entwarnung wieder im Büro sein. Und das klappte nicht von uns zu Hause. Was, ja, das war zu weit, 10 Minuten. Nicht? Und wenn vor Entwarnung kam, dann bin ich aufs Fahrrad gestiegen und bin Spexart gefahren, weil meine jüngste Tante da wohnte. Ich war inzwischen verheiratet, ihr Mann beim Krieg. Bin ich dahin gefahren und das war dann auch im März 1945 noch. Da war noch mal ein Angriff auf Gütersloh und da hatte ich mein Fahrrad da auch ans Haus gestellt. Und dann kam, war auch vor Entwarnung gewesen und wir waren draußen im Garten, es war wunderschönes Wetter. Tante Lisbeth, die hatten 2 Kinder, waren auch noch klein. Und da hatte ich dann ein bisschen mitgespielt und dann gab es wieder Vollalarm. Und dann kam Tante Lisbeth an, ich komm, wir müssen in den Keller rein. Und wir hatten den Luftschutzkeller und dann sagte sie auch noch, ach, gehen wir mal in diesen Keller, das ist besser. Der Luftschutzkeller war so mit Holzstäben abgestützt und dieser kleine Keller, das war der Vorratskeller, aber da hatte sie Wasser drin stehen und Tücher, die immer überall stehen sollten, wenn Brandbomben. Und dann ging das los, da wurden die ersten Bomben geworfen, wo man hörte nur dieses Donnern und dieses. Und dann auf einmal gab es einen großen Knall und dann Volltreffer. Unser Keller, wo wir saßen, der stürzte dann ein. Da waren die Vorratssachen und hier stand eine Bank, weiß ich noch. Da waren wir, Tante Lisbeth mit den beiden Kindern und ich und eine andere Frau, die auch in dem Haus wohnte, mit 2 Kindern, die wohnten, saßen uns gegenüber. Und eine Familie, da war der Mann gestorben und der war, ich meine, an dem Morgen wäre er beerdigt worden. Und die war gar nicht in den Keller reingelaufen. Die war mit ihren Kindern unten geblieben. Und dann hörten wir nochmal einen Knall und wir haben dann nur erst gesessen, da war noch eine Bombe in den Garten gefallen. Und dann kam so dieser ganze Sand, war so eine große Spalte war da, man sah das helle wohl und da kam der Sand da so rein, Staub. Und da haben wir nur geschrien und gezittert und gebetet. Ein Vater unser nach dem anderen, das war's. Und die Kinder schrien natürlich, ne, waren die 4 Kinder drin. Keiner hatte, aber alle lebten, nicht nur meine Tante, die konnte ganz schlecht aufstehen, die hatte die Wand in den Rücken bekommen. Da haben wir nur still gesessen und wir sahen dieses Licht, aber wir konnten ja nicht rauskommen. Ne? Und dann hörten wir Stimmen und das war dann schon eine Erlösung. Da waren Stimmen draußen und da war eine Fabrik und da arbeiteten auch französische Kriegsgefangene. Und die haben uns dann aus dem Keller da gezogen, weil auch andere kamen. Nicht? Und dann so mit Kinder erst da durchgereicht, haben sie erst die Kinder rausgeholt und dann ja, uns alle. Nicht? Also war keiner tödlich. Und die Frau, die im Haus geblieben war, die ist ins Schlafzimmer unten gelaufen und hat sich und den Kindern alle unter das Oberbett. Und dann ist das Haus so rübergefallen. Also mein Fahrrad, das lag im Schott. Aber die Seite des Hauses, wo sie lag, die war praktisch ganz ohne Dach praktisch, das war weggegangen, ne? Und lebte, aber ist keiner umgekommen, also keiner. Und die Firma war auch bombardiert worden, die waren jetzt an Brandbomben auch geworfen. Ne? Und meine Eltern, die wussten, dass ich in Spexart war, die haben schreckliche Angst gehabt und waren glücklich, als ich auf den Hof kam. Es war ja auch eine gewisse Angst da, dass einem wirklich was passierte. Wir haben auch verdunkelt abends. Also es gab ja noch keine Jalousien vor den Fenstern, nicht? Und wer hatte schon da Rollläden oder wer hatte überhaupt diese Fensterläden? Das waren doch ganz wenige. Und da war einfach nichts. Und dann abends überall wurden Decken vorgehangen. Und damit es dunkel war.
Ne? Die Fenster verdunkelt waren.
Das hat ein kleines Licht angemacht. Ne? Das wurde aber auch schon, wenn das Radio angestellt wurde, und es wurden fremde Nachrichten, englische Nachrichten gehört, der englische Sender gehört, denn weil man ja auch wusste nachher, was unsere sagen, das ist nicht, passt nicht immer. Ne? Und dass man einen anderen Sender hörte, das musste leise sein. Oder wir haben
ja, man konnte also den BBC-Sender, ein Engländer ist das, den konnte man hier bis hier empfangen. Ne? Und da wurde dann auch reichlich wurde das gehört. Ne? Eigens eine Deutsch-Sendung war das ja, auch von denen da Propaganda. Ne? Da wurde dann auch alles Mögliche da erzählt. Nicht? Also,
oder auch, wenn wir auch Predigten von dem Münsteraner Bischof gelesen
so.
Haben. Ach, da wurde verdunkelt und im Halbdunkel haben wir die dann gelesen. Ne? Das war der Bischof, der predigte vor ihm auch das behinderte Menschen. Und das war bei uns schon, ja, weil auch eine Verwandte in der Klinik war in Warburg, oder Warstein hieß es, glaube ich, Warstein. Ne? In Warstein war die. Und dann hörte man auf einmal, die sind alle wegtransportiert, da sind welche kommen, nicht, dass Behinderte möglichst außer Welt geschafft wurden. Das waren unwerte Menschen. Ne? Das war ja überhaupt die, wo die Antipathie hochkam. Nicht? Alles, was nicht hundertprozentig war, nicht arisch, nicht wertvoll, das konnte ruhig vernichtet werden. Ne? Und dazu gehörten eben auch die Behinderten. Und ich weiß, dass mal ein Onkel bei uns, oder Papa erzählte das dann nicht, dass der Onkel gesagt hat, dann ich hole sie wieder, das kann ich nicht verantworten. Der hatte das gehört und dann hat er sie nach Haus geholt. Und die ist auch leider hier umgekommen, also sie ist auf der Autobahn gelaufen, aber das war eine spätere Sache. Die wohnten in Speksart und nahe an der Autobahn. Aber ich habe so oft gesehen, später, wie ich zum Betrieb fuhr, dass sie mir morgens früh zu Fuß entgegengelaufen kam. Ich kannte die überhaupt nicht. Das war eine große Familie und wir haben die ja gar nicht alle kennengelernt. Vor allen Dingen, weil die so sehr lange schon krank war. Das war ja auch über lange Zeit. Kontinuierlich fingen die ja an. Ne? Alles, was unwert war. Ne?
Und, nach deren Ansicht unwert war, ja.
Also ich habe eine Kopie von diesem, ne? Von der Predigt, ja.
Ja.
Nee, das wurde, man hat es gelesen hat und da wurde es kopiert und ging von
Hand zu Hand, ja. Ne? Aber der hat ja wirklich Mut gehabt, der, nicht? Die Hitler und Co., das waren da scharfe Leute, waren das. Dann wurde einfach kassiert und weg. Ne?
Der Löwe von Münster war das. Ja, der war schon mutig, muss man sagen.
Ja,
aber jeder wusste das, wenn da was gesagt wurde, was nicht im Sinne der Partei war, nicht?
Ja.
Der war
ja, Paula,
immer
der Protest,
gefährdet.
Hier, Paula, der Protest gegen diese Kassierung der Behinderten, da hatte ich ja noch am Predigtstuhl.
Ja, ich weiß, Herr, ja. Ich habe die Predigt ja da. Ich schau doch mal, ob ich sie finde. Das sind zwei Predigten gewesen, die er gehalten hat, vom 7.41 und vom 3.8.41. Ja, ich will leider mitteilen, dass die Partei ja, auch in dieser Woche ihren Vernichtungskampf gegen die katholischen Orden, also der hat über die Behinderten und die Ordensgemeinschaften, das war ja auch zum Teil geräumt, ne? Die mussten dann das Kloster räumen und das wurde angeblich für nötige Zwecke für
ein Lazarett erstmal.
Und dann ein Kreuz und was weiß ich. Ne? Ja. Aber der Grund war ja auch ganz was anderes. Nicht? Und das war auch für ganz viele Familien oder auch gerade hier auf dem Lande, wo doch der Katholizismus noch wirklich zu Hause ist, ne? Und auch prägend ist. Da war das einfach Abscheu dagegen. Nicht? Und das kam ja immer mehr. Und deswegen war auch so viele, die das negativ dann fanden. Das hat ja auch mancher, der auch Mitläufer richtig war, der hat das nicht geahnt, was da mal von werden würde. Also da gab es sicherlich Unterschiede, auch einige, ne? Aber das hat man ja auch erst, ganz viel hat man erst nach dem Krieg gehört und auch mal verstehen können, ne? Das Hähner, ja, das habe ich ja schon sehr gut gekannt. Ja, das war unser Dechant hier und das war auch unser Kommunion und im Unterricht war das schon. Wir kamen aus Fahrensell und mussten wir ja auch einen Weg machen von 3,5 bis 4 Kilometern. Ne? Vor allen Dingen war der mit Kindern. Ja, auf jedes Kind freut er sich, begrüßt ja gerne und im Unterricht immer. Dann sagt er, ja, ihr müsst einen weiten Weg machen, ihr müsst auch Butterbrot mitbringen. Das mussten wir vorzeigen im Unterricht, dass wir auch ein Butterbrot mit hatten, dass wir denen auch den Weg aushalten könnten, diesen weiten Weg. Das war Dechant Hähner, der kannte ja auch das ganze Kirchspiel. Ich weiß, was er mich dann gefragt hat, meldete. Einer stand dann auf und sagte seinen Namen, Ernst Westerbaker, ja, ist das dein Vetter? Weiß ich nicht, habe ich dann gesagt, habe ich mich umgeguckt, ich kann überhaupt nicht, aber ich kenne, sagt er, der Vater heißt so und dein Vater heißt so. Der Dechant wusste ja, das. Umso besser, nicht? Ja, nicht? Eine ist Wilhelm und der andere Anton. Und dann, es war bei der Gübkens nachher, als der kam, der hatte sehr großen Einfluss auf Dechant Hähner, nicht? Also das war sein väterlicher Freund, den schätzte er und später wurde ja immer erzählt, dass Pater Gübkens auch derjenige war, der gesorgt hat, dass die Kirche nicht aufgeflogen ist, dass sie da nicht, da hat sie irgendwie was, ihren Drähte gelegt oder was, sie sollte gesprengt werden oder was. Also das weiß ich aber nicht, ich habe es auch nur gehört. Ja, da waren ja auch die Eltern vom Pater, die wohnten beim Pastor dann oben, ne? Und die Schwester, die hat im Anhaus gearbeitet, dann an der Pforte unten. Ne?
Er war ein großer Prediger.
Ja.
Also da war die Kirche knackenvoll. Ne?
Es war ja verboten, in der Schule durfte ja kein Religionsunterricht erteilt werden. Wir mussten dann auch fern zum Religionsunterricht. Und das war bei Dechant Hähner. Sonst hatten wir beim Lehrer Religionsunterricht gehabt. Und das muss ich unserem Lehrerstamm einfach. Stamm hatten wir damals, muss ich einfach sagen, so Religionsunterricht, da wusste man Bescheid, der hielt, wenn der eine Bibel vorlas, dauerte eine ganze Stunde oder manchmal zwei, aber dann wusste man alles, bis in Einzelheiten, der erklärte alles und das konnte der so spannend immer uns erbringen, dass man auch wirklich zuhörte. Ne? Aber der Dechant war einfach ein liebenswerter Mensch, ne? So kenne ich ihn. Ne? Zur Kommunion ging das ja mit Beichten los und dann mussten wir im Beichtunterricht und das passte dann mit dem Schuldings nicht so genau. In der Nazi-Zeit musste es ja einfach, ja, es musste ausgeglichen werden, ne? Oder beglichen werden. Also es musste einfach passen, nicht? Und nicht denn unser Dechant Hähner, der sagte, ja, ihr müsst dann unter jedem Fall sein. Und wir waren eine kleine Gruppe, die nach Ferl gehörte. Der große Teil gehörte nach Fahrensell, nach Neunkirchen. Und das wurde in Fahrensell von Rektor Geil war damals da im Krieg. Das war dann, passte dann manchmal nicht so zusammen. Und wir standen als Kinder manchmal dazwischen, sodass man Not hatte, man musste nach Ferl. Und wir hatten Schule in der Zeit. Und da kam dann zu spät nach Ferl. Und der Dechant so lieb er war zu Kindern, aber er konnte einen auch, dass er dann nicht so ganz streng angucken und, ne, und da zitterten wir schon. Wir waren 9 Jahre alt, nicht in der Zeit. War kein Nazi, überhaupt nicht. Der, was, ja, und was er sagte, das sagt er immer, ein Dickkopf, ne? Sauerländisch, ein Dickkopf. Meine Oma, die fuhr ja auch zur Kirche, also wurde immer mit Kutschwagen zur Kirche gefahren, zu solchen Anlässen, wenn natürlich Weißen Sonntag, da gehörten wir nach Ferle, wurden auch nochmal ein anderes Kind mitgenommen, ne? Weil wir dann mit Kutsche fuhren und ja, war man ja auch mit, nicht aber so später sonntags, dann ging man in Fahrensee in die Klosterkirche, weil Oma da hingefahren wurde, das war das Einfachere. Ne? Im Krieg, das war auch voll, die Männer sicher waren nicht da, nicht, aber die Menschen gingen natürlich viel, viel mehr zur Kirche. Ne? Wir sind ja von immer nach Fahrensee mit Fahrrad, von Fahrensee mit Fahrrad oder wenn es schlecht war, im Winter zu Fuß gegangen. Nicht? Aber wenn wir da zum Beispiel Weihnachten, meine Eltern, die gingen um 12 Uhr war in Uchte in Fahrensee und dann gingen die.
Also eine Nachtmesse.
Die Christmesse, ne?
Ja, Christmesse.
Und wenn die wieder kamen, das dann um 12 und gegen 2 Uhr waren die wieder zu Hause und dann weckten sie uns, wenn wir nicht schon auf waren. Nicht? Und dann sind wir aufgestanden, haben uns fertig gemacht und sind dann um 2:30 oder 3 Uhr, meistens 2:30 losgegangen, zu Fuß nach Verl. Wir drei Ältesten, wenigstens immer am gleichen, Reinhold und ich. Und dann nach Verl zu Fuß und dann waren wir ja um 3:15, 3:30 spätestens in Verl. Aber da ist es ein paar Mal, dass wir keinen Platz mehr mitkriegten und stand im Mittelgang und die Kirche war knackevoll bis hinten hin. Ne? Nachts um 3:30. 4 Uhr fing der Gottesdienst an, also 3:15 war das schon gefüllt. Ne? Und um 4 Uhr fing der Gottesdienst an und anschließend waren dann noch 2 stille Messen ohne Predigt. Also das war schon notwehrt beten, hat vieles
gesagt. Ein Bedürfnis, ne? Ja.
Ja, das war echt so. Ne? Ja. Aber als dann die Engländer bzw. die Amis kamen, diese große Erlösung, das war dann, im Moment war es erst schrecklich für uns, nicht? Aber am Ostern, als wir aus der Kirche kamen morgens, wir waren zur Auferstehungsfeier nach Verl gefahren, mein Bruder, meine Schwester und ich zu dritt. Mein Bruder, das war doch wirklich, der hat sein Kinderfahrrad, ein kleines Herrenfahrrad mit, und als wir dann schon fast zu Hause waren bei der Bäckerei Böckenklo, da hielten uns auf einmal 2 an, hatten Uniform an, mit schwarzer Uniform und alles, was Uniform hatte, waren für uns im Militär oder irgendwie oberen, hielten uns nur an und halt, alle mussten absteigen. Meine Schwester, die hatte ein schönes neues oder ein gutes Mietefahrrad, das sie von Hauern gekauft gekriegt und waren Deutsche. Und dann sagte einer, im Namen der Gebietsführerschule, ihre Fahrräder sind beschlagnahmt, eure Fahrräder sind beschlagnahmt. Und dann nahmen sie den beiden die guten Fahrräder ab. Und ich hatte so ein altes, von Mutter ein gebrauchtes Fahrrad, das war auch nicht mehr so toll. Ich durfte das Fahrrad behalten und unsere anderen, meine beiden Geschwister, mussten zu Fuß nach Hause. Und im Namen der Gebietsführerschule, das waren die letzten, die noch von Hitler einberufen wurden, die wollten fliehen damit. Das war's, die wollten nach Hause hin. Das wussten wir da natürlich nicht. Haben die zitternd, haben die ihre Räder abgegeben, also nie was von wieder gesehen. Ne? Und dann zu Fuß nach Hause gegangen. Das war ja auch nicht mehr weit, wir wohnten da hinterm Bahnhof, da wo heute die Tankstelle da ist. Ne? Und, ja, das und abends kamen dann die Amerikaner an der Tür. Die schälten ja abends schon, ja, das war Nachbarn, die mussten ihr Haus räumen. Es ging dann sehr schnell, wurde besetzt einfach. Die war bei uns mit einquartiert, also das Haus war unwahrscheinlich voll. Und eine Familie, eine Flüchtlingsfamilie mit 5 Personen, meine Tante war bei uns und dann die da ausgebombt war, die war bei uns mit ihren Kindern. Also wir hatten ein volles Haus und ja, der russische Soldat, der war auch noch bei uns, war ja noch Gefangener. Ich weiß noch, diesen Abend, da waren wir, saßen in der Küche zusammen und waren am Beten. Also einfach aus Angst. Ja, wir sind da, dann schellt es an der Tür und meine Schwester und ich sind dann hingegangen. Dann hielten sie das Gewehr so vor sich und hier deutsche Soldaten wollten ins Haus rein. Wir haben nur einen Kopf geschüttelt, ne? Und dann aber mussten wir sie ins Haus reinlassen und dann kamen die rein, erst in den Keller, suchten sie Schnaps und wühlten dazwischen rum und dann gingen sie erst im Haus rund und nach oben hin Treppe hoch und da lagen die kann Kinder von Tante Lisbeth und unsere, wir hatten ja gar nicht so viel Betten, hatten sie Matratzen auf die Erde gelegt und da lagen die Kinder in der Reihe und waren am Schlafen und da waren sie aber ganz friedlich und gingen auch wieder runter und dann sahen sie den russischen Soldaten. Gefangene saß da und dann du deutscher Soldat, nicht? Und der sagt dann immer nur, ich Russki. Denn unser Papa stand unten und Papa, das war der Vorstand, nicht? Du deutscher Soldat, versteckt. Und ich weiß, dass ich so schreckliche Angst gehabt habe. Und hinter seinem Gewehr oben über das Treppengeländer zielte, aber schoss aber nicht, nicht? Also es war, und das war so dieser Abend erstes. Schreckliche Angst da war, ne? Vor allen Dingen, weil man ein Farbiger, ne? Ja, und die waren auch Alkohol getrunken und suchten was. Und deswegen war einfach die Angst bei uns auch groß, nicht? Was ist? Aber ich muss dann sagen, ein paar Tage später, da wurden ja die Gefangenen, die bei uns noch waren, in Fahrensäl, die hatten schon einen Lager, das war für Lebensmittelvorrat, nicht? Und das war voll dieses Organisation dort, hat er gelagert, Lebensmittel, ne? War im Bauernhaus, hatten die, und die Russen waren da, holten da erstmal was zu essen raus, richtig, und konnten sich da, nicht? Und dann weiß ich, das war dann schon ein paar Tage später in der Woche, da kam unser russischer Gefangener, der kam an, nicht? Mit einer großen Seilstück Speck. Nein, erst kam er mit Flaschen an, hatte einige Flaschen Wein. Und Bäuerin, immer gut. Jetzt Johann Socht. Das war so seine Devise, ne? Johann, das war der, die hieß Johann, jawohl, nicht? Bäuerin, immer gut, jetzt Johann Socht. Und Mama, die hatte so eine schreckliche Angst, wie sie den Wein sah. Oh, das ist Alkohol. Und die nahm die Flasche, weißt du, die erste auf und dann schüttete das in den Spülstein, die zweite Flasche. Und dann kam unsere Aachener, die bei uns einquartiert waren, die kam an, Frau Barke, das teure Zeug, das gute Zeug können Sie doch nicht wegschütten. Dann geben Sie mir mal lieber. Und dann hat Mama ihr noch die letzten Flaschen, die sie noch hatte, gab sie ihr dann in der Hand. Nee. Und am anderen Tag kam er an, nicht? Von wegen brachte eine Seite Speck an. Gab Mama die hat sie dann in den Keller gelegt, sagt sie, Mama, Gott, wir hätten doch alles, wir brauchen nichts, dann muss man in Ruhe lautet. War dann ein paar Tage später, da sagt er, kam er wieder und dann sagte er, Bäuerin, hat noch was vom Speck? Hat Mama ihm die Seite Speck wieder mitgegeben. Also da hatten die so, da fehlte schon was. Es war dann diese friedliche Seite und das habe ich dann auch noch so empfunden als Humanität bei dieser ganzen Sache. Und das war dann auch ein paar Wochen später, da kamen beide Gefangene, die bei uns schon mal gewesen waren, der eine, der Sattler und auch der andere, die kamen auf den Hof gefahren, hatten aber richtig russische Uniform an. Braune und Fahrräder, die hatten sie mitgehen lassen. Die kamen auf den Hof und wollten nur Tschüss sagen. Und dann sagt der Bauer immer gut. Und wollen sie nochmal alles Gute wünschen und Wiedersehen sagen. Ne? Ja, das ist vor allen Dingen auch der Russische, der durfte sich dann bei uns mit Tabak anbauen ein bisschen und hat er dann auf dem Backofen vorne getrocknet. Ne? Meine Eltern sagten immer, ist klar, das sind Menschen wie wir auch, die müssen auch dasselbe tun, was unsere Kinder da im Krieg tun müssen und ne, sie dafür auch Menschen finden, die das Verständnis haben. Das hatte man ja nichts mit, das waren Leute nicht, die auch, war so manches, wo man oft dran denkt, die suchten sehr häufig in diesem Kampf. Ne? Also da hätte man noch jemanden Freude mitmachen können. Und bei uns hatten wir einen Kampf von meiner jüngsten Tante. Als die heiratete, hat sie das und das haben sie ganz schnell kaputt gerissen und verbrannt. Nur damit war auch lauter Angst, wenn mal was gesucht wird, ne? Wurde das verbrannt. Und, aber dann kam sie ja auch, wir hatten einer aus Gütersloh, der hatte bei uns ein Auto untergestellt und das haben sie auch vom Hof geholt, ne? Engländer beschlagnahmt. Und dann kamen die Engländer, die suchten Radios. Radio. Und dann hatten sie unser großes, kamen sie ins Haus und sahen sie das große Radio mitnehmen. Ne? Also da war, Oma lebte nicht mehr, aber Papa war traurig, ganz wirklich traurig. Wenn sie so besten Kohlenstall erhalten, würde nicht so schlimm werden, nicht? Ja. Ging lieber eine Kuh vermissen, aber nicht das Radio.
Ja, ja.
Und dann sagte einer, ja, Mensch, Anton, Kohl, ne? Ja, die hätten wir schon wieder kriegen, sagte aber das Radio nicht. Ja, da
war
kein Geld für da, dann nach dem Krieg erst, ne? Und schon gar nicht so ein Apparat, von Vater liebte Musik so sehr und ja, das sind...
Ja, nun, es war was ganz was Neues, das Rundfunkgeräte, ne?
Ja.
Das war ganz was Neues und da hängt man dann ja auch dran, ne?
Aber es ist ja auch erstaunlich, wenn man dann heute diese Bilder sieht von dieser unwahrscheinlichen Verwüstung in Deutschland und diese Vernichtung, nicht die ganzen großen Städte, ob das Berlin war oder Hamburg oder zuletzt ja noch Paderborn, so die näher liegenden. Also da kann ich mich immer nur drüber wundern, wenn ich so auch Berlin denke, das war ja auch total am Boden. Und das wieder in so kurzer Zeit, das ist also, da ist ja ein Schutt weggeräumt. Unwahrscheinlich auch vor vielen, vielen Frauen. Aber es waren, die Männer waren ja nicht da, das kam ja noch dazu, ne? Das denke ich oft heute, wenn man so die Bilder sieht von unten, von Syrien. Auch ja. Wo man denkt, mein Gott, da können sie doch nicht. Aber so sah es bei uns ja auch aus. Und dann kam das Hungerjahr 46, wie die vielen von Städten runterkamen aus dem Ruhrgebiet. Oder wir wohnten ja nur nah am TV. Nicht? Und wenn der Zug morgens kam schon, dann war der Hink voll. Die saßen unten auf den Trittbrettern, rechts und links und oben auf dem Dach noch welche und voll, proppenvoll. Und die kamen wie so ein Schwarm, kamen die dann aus dem Bahnhof raus und
auch zur Arbeit?
Nein, zur Arbeit nicht. In
ach, die Hamsterkäufer waren das.
Zum Betteln, ne?
Ach ja.
Die waren meistens Frauen, ja, Männer ja kaum, immer
ja,
Frauen, ne? Die bettelten um Wurst oder ein bisschen Fett oder irgendwas zu essen. Und ich weiß noch, meine Mutter, die hat morgens immer ein Stück, ein Streifchen Speck parat, so, das kann ich heute verteilen. Und dann hat sie das, die kleinen Stücke, nicht? Oder Marmelade. Alles, die bettelten um alles, ne, vor allen Dingen aber auch um Fett oder Kartoffeln oder was Essbares. Ne? Mhm. Und das habe ich ja schon auch heute auch oft erzählt, wenn das Mama oft welche angesprochen hat oder sagte dann, die dann aus dem Ruhrgebiet kamen auch, ne, und von, ja, aber sie haben doch wenigstens jetzt die Ruhe, dass sie nachts schlafen können und müssen nicht noch gucken, dass ihnen das Haus noch kaputt geworfen wird, dass sie in den Keller rennen müssen. Nicht? Diese Not ist doch vorbei. Ne? Und dann sagten sie, ja, sie glauben nicht, was schlimmer ist. Wenn heute die Kinder kommen und stehen bettelnd vor mir, Mama, ich habe so einen Hunger, nicht? Und ich habe nichts, was ich ihnen geben kann, dass das weh tut, als wenn die Flugzeuge kommen und werfen uns was aufs Haus. Das war so dieses, also dieses Empfinden, ne? Dieses Not mit Hunger und nicht stillen können. Ne? Denke ich heute auch so oft, wenn man sieht, wenn die Flüchtlinge rüberkommen oder wer auch immer. Ne? Das ist, was den Menschen vorgeht. Wir hatten es ja gut dagegen hier, wir dürfen ja gar nicht. Ne? Das war, wir hatten genug zu essen, wenn das auch nicht so ausgesucht war, aber satt. Nicht so vieles, wir hatten Obst, Riesen, Obstwiese, es gab Obst, ne? Und Pflaumen so viel, die wurden getrocknet. Wir hatten nun, einer von Papas Geschwistern war Bäcker gewesen und da hatten wir in der Waschküche noch einen großen Backofen, so richtig mit Schieber drin. Und da wurden immer die langen Bretter mit Pflaumen oder Äpfel, die Oma dann geschnitten hatte, nicht was Fallobst war, wurde geschnitten, wurde getrocknet und dann wurden, und das kam dann in den großen Milchstücken, das voll von Backobst oder alles, was aus Eigen fertig gemacht war. Und wir haben natürlich auch ganz viel Rüben geschrappt und dann weggebracht zum Rübenkraut machen, das da war. Ne? Also sowas, das konnten wir ja alles machen lassen. Nicht? Weil wir ja auch selbst Acker hatten konnten anpflanzen. Ne? Und dann natürlich ist auch passiert, dass die Kartoffeln ausgemacht waren und waren weg. Ne? Dass dann nachts geklaut wurde. Nicht? Und so. Und auch, dass wir Kohlen klauen, nicht? Das wurde dann abends spät, wenn es dunkel war. Nicht? Dann die Bahn, die wurde gezwungen, die Lokomotive mit den Anhängern, nicht? Dass die letzten runtersprangen und dann alles, was auf der Erde lag, das wurde dann schnell eingesammelt und zum Teil weggebracht zum Brennen oder was weiß ich immer. Ne? Es gab Maisbrot und Maisbrot, das war das Schlimmste für mich, das konnte ich einfach nicht essen. Die Krusten, die schmeckten wohl, aber alles andere von dem Maisbrot schnell. Und dann wurde oft Pikat gebacken, mit Kartoffeln geschält. Oder wir haben nachmittags zum Kaffee nicht nur, also Pikat richtig, da ist ja noch, kommt ja noch Mehl rein. Da wurden Kartoffeln gerieben und die kamen dann in eine Pikat-Form und das wurde gebacken. Kaum Mehl rein, also nicht mit Hefe oder so. Und dann, das hieß nicht Pikat, das war Quorst. Ja. Quorst. Das war ganz schwer, aber das schmeckt immer noch besser als Maisbrot. Aber da schmeckten auch die Krusten am besten, weil das dann ausgestrichen wurde und war dann, die Krusten waren braun und so ein bisschen knusprig. Ne?
Man hat ja im Grunde genommen da alles gegessen, nur um den Hunger zu stillen. Das war ja eine verdammt magere Zeit, war das. Ne?
Bis 48, dann wurde alles langsam besser, so nach der Währungsreform. Ne? Ach ja, es war einfach eine bunte Zeit. Das kann man auch nicht beschreiben, so diese Zeit, wie ich so oft sage, wir haben so eine unwahrscheinlich wandelbare Zeit gehabt. Ja, so sorglose Kinderjahre, wie ich so oft unseren Kindern manchmal gerne gegönnt hätte, die ja viel mehr unter Stress standen schon. Das war damals, ja, Stress, das war anders. Die Großfamilien, das ist ja auch nicht immer so. Und waren alle einfacher und ja. Aber wir haben ja nichts vermisst, gar nichts. Wir hatten alles, was, wo man fröhlich bei sein durfte und muss man ja einfach so sehen. Ne? Für manche war es ja auch ein Auftrieb, der vorher ganz schlechter stand, ne? Unsere Oma hat das auch nicht so empfunden, aber der Krieg dann kam und immer schlimmer wurde und ihre Enkel ihr die Briefe aus dem Krieg schrieben. Ne? Der eine hat einen Arm verloren, der andere ist gefallen, der alle nicht. Oder wo der Vater im Ersten Weltkrieg gefallen ist, meine Tante, ne? Alle fünf Söhne gefallen und einer dann noch blind wiedergekommen. Das waren ja alles, die haben ja unwahrscheinlich mitgemacht, die Familie, ne? Immer haben es die Menschen noch nicht gelernt und wer möchte fliehen, wer möchte fliehen? Keiner möchte aus seiner Heimat raus und freiwillig doch nicht alles verlassen. Und wie dann das Urteil losging, meine Schwester, da hieß es dann, die hat ihren Mann verloren. Und was hat die denn bekommen? Und diese, die kriegen alles, haben keine eine Mark hier einbezahlt, kommen da und kriegen also Zuschüsse noch und noch. Also dann, da kann man sich heiß reden. Da kommt man auch nicht gegen an. Ich habe überall immer nur gesagt, ich sage mal, würdest du gerne weg müssen? Mal eben Haus verlassen, alles verlassen und gehen und mit einer Tasche in der Hand flüchtest du los. Nicht? Würdest du das einstecken dafür, dass du da hinten alles kriegst irgendwo? Weiß ja gar nicht, wo du hinkommst, ob dich einer haben will. Und so. Und das bricht dann einfach auch. Und das Denken, dass man heute sagt, es darf keinen Krieg geben. Ne? Es darf einfach, da ist nichts, aber auch gar nichts Gutes dran. Nicht? Es ist nur Vernichtung, Ungerechtigkeiten. Uns schockt das jetzt immer auch so richtig, wenn wir von diesen Rechtsradikalen und Nazi hören, wie kann man bloß, wie das noch nicht aus den Köpfen ist richtig, was da passiert ist und wie das schrecklich war und was alles an Gräueltaten verübt worden ist, egal von jeder Seite. Ne? Es ist, wenn guckst auch in Russland, diese Kriegsführung, wenn du die Gegenseite hörst, unsere haben ja in Russland auch schrecklich gewütet. Das ist ja nicht nur von einer Seite, sondern ein Krieg bringt immer Ungerechtigkeit, nur, ne? Nur von jeder Seite.